Und dann schien die Sonne und alles sah so wunderschön aus. Und ich habe die Schiffe beobachtet und dachte nur, wie kannst du nur, Welt? Also wie kann das jetzt alles weiter so weiterlaufen, alles so weiter schön sein, während eigentlich meine Welt zerbricht? Ja. Man muss auch aufpassen, das war bei mir jedenfalls so, dass man sein Frausein darüber nicht definiert. Okay. Ne? Das war vielleicht bei dir ein bisschen anders, weil du ja das Glück hattest, schon Mutter zu sein. Genau, ja.
Ich weiß noch, das erinnere ich noch, dass meine Gynäkologin damals gesagt hat, denken Sie dran, es passieren so viele Fehlgeburten, ja, also um mich so ein bisschen darauf vorzubereiten, was ich gut fand. Und es hat mich aber so erschrocken, weil ich dachte, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, viele Fehlgeburten eigentlich so passieren, weil man ja nie drüber spricht. Herzlich willkommen zu Kasia trifft, dem Podcast über Wendepunkte, Mut und Entscheidungen, die unser Leben verändern. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit Frauen, die ihren eigenen Weg gehen, über Zweifel, Erwartungen und Situationen im Leben, die uns sehr beeinflusst haben. Wir reden heute über einen Wendepunkt, der in meinem eigenen Leben auch ein sehr emotionaler Wendepunkt war. Und ich glaube, ein Wendepunkt, der für viele Frauen, Paare und Menschen überhaupt sehr bewegend ist, über den aber trotzdem so oft geschwiegen wird oder kaum gesprochen wird. Und ich freue mich sehr, heute Marie von den Binken bei mir als Gästin zu haben. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
Ich habe es noch nicht verraten, ist mir gerade aufgefallen vor Aufregung, aber wir sprechen über unerfüllten Kinderwunsch, über Schwangerschaftsverlust und über Fehlgeburten. Das sind Themen, die ich in meiner langen Zeit bei Emotion mit über 20 Jahren im Rahmen des Female Empowerments, war das immer wieder ein Thema, das uns Frauen so betrifft, aber über das wir viel, viel zu selten sprechen. Und ich freue mich daher sehr, dass du hier bist.
Sehr gerne.
Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich etwas mit euch teilen, was mir sehr am Herzen liegt. Die Techniker Krankenkasse unterstützt diese neue Staffel von Kasia trifft und ich könnte mir für diesen Neustart keinen passenderen Partner wünschen. Danke an die Techniker für das Vertrauen und die wunderbare Begleitung. Ich bin seit über einem Jahr selbst TK-Mitglied und habe selten erlebt, dass sich Gesundheit so unkompliziert und unterstützend anfühlen kann. Denn die Techniker unterstützt die Menschen dabei, ihre Gesundheit aus eigener Kraft zu erhalten und zu fördern. Als Gesundheitspartner bietet sie kluge Lösungen, um die Gesundheit bestmöglich in die eigene Hand zu nehmen. Mit dem Motto, du musst nicht, du kannst, steht die TK für etwas, das wir alle brauchen. Den Druck nehmen und mehr Kraft geben. Dieses Gefühl, gut für sich sorgen zu dürfen, ohne perfekt sein zu müssen. Gerade in einer Staffel, in der es um Wendepunkte geht, um Mut, ums Aufstehen, ums Weitergehen und darum, auf den eigenen Körper und die eigene Kraft zu hören, passt das für mich einfach perfekt. Mehr zu der Kampagne der TK findet ihr unter tk.de/dukannst. Und jetzt herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. Marie ist Autorin, Model, Kolumnistin, Influencerin und jemand, der schon seit Langem beobachtet, analysiert und benannt hat, was viele fühlen, aber selten sagen. Seit mehr als einem Jahrzehnt schreibt sie über Gesellschaft, Medien, Feminismus und Beziehungen. Sie publiziert für große Medien und erreicht Hunderttausende online und ist Modefan. Und ich glaube, auf Social Media unterwegs, seit es überhaupt schon Social Media gibt. Oder?
Ja, so ziemlich. Also erstmal war ich ja auf Twitter, beziehungsweise jetzt X und genau, Instagram kam dann irgendwann ein bisschen später dazu tatsächlich. Ja.
Ich freue mich sehr, weil wir haben uns vor vielen, vielen Jahren einmal im Rahmen einer Modeveranstaltung kennengelernt, saßen uns gegenüber und ich freue mich umso mehr, dass wir uns heute wiedersehen zum dritten Mal, denn du warst auch schon mal Gast bei Kasia trifft vor vielen Jahren.
Genau. Ja.
In ihrem gerade erschienenen Buch Das Leben ist kein Kinderwunschkonzert, darfst du hier gleich mal hochhalten, nimmt sie uns mit auf ihren eigenen Weg. Durch Hoffnung, Rückschläge, medizinische Herausforderungen, Zweifel, Interviews mit Expertinnen und am Ende ein großes Glück, das viele nie zu fassen glauben. Heute sprechen wir über Tabuthemen, die wir alle kennen, aber zu selten benennen, wie ich schon gesagt habe, über Partnerschaft in Krisen, über Brüche im Körper und im Selbstverständnis und über all die kleinen und großen Fragen, die entstehen, wenn der Lebensentwurf Familie sich nicht so entwickelt, wie wir es uns planen.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und hoffe auf ein offenes Gespräch, das vielen Frauen und vielen Paaren Mut geben wird, trotzdem so ihren Wunsch weiter zu verfolgen.
Ja, das hoffe ich doch. Und ich finde es auch total schön, dass du selber schon gesagt hast, dass dich das persönlich auch betrifft und du auch ein bisschen davon teilen möchtest. Finde ich super.
Ja, ich hatte gesagt, ich hatte Marie im Vorwege unseres Gesprächs gesagt, dass mich das Thema sehr berührt hat. Deswegen wollte ich das in unserer Staffel Wendepunkte unbedingt auch haben, weil ich selber 38 Jahre alt war, als ich mit meiner Tochter schwanger geworden bin. Das ging sofort. Ich habe gerade gegründet und eine Freundin sagte, warte nicht zu lange mit dem Kinderwunsch, es wird bei dir Jahre dauern bei dem Stress, und ich war sofort schwanger. Und dann bin ich als Einzelkind aufgewachsen und ich fand es immer schade und habe immer gehofft, dass irgendwo noch das Kind ist, was meine Mutter irgendwann weggegeben hat und dann, weißt du, das wird sich zurückkommt und dann habe ich Geschwister und das hat leider nicht funktioniert. Ich war immer allein und Einzelkind irgendwie dachte ich, es wäre so schön, wenn meine Tochter einen Bruder hätte und wir haben dann aber doch 7 Jahre gewartet, bis ich dann mit 45 Jahren schwanger geworden bin, und insofern berührt mich das Thema auch und ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen.
Schön, ja.
Ich wollte dich zum Start ein bisschen so zu deinem Leben sprechen. Beim letzten Mal, als wir uns bei Katja trifft getroffen haben, das ist schon viele Jahre her, das war bei Corona, hast du dich sehr für das Thema Tierschutz engagiert, aber du schreibst ja wirklich über alle Themen, die dich bewegen, und hast immer, finde ich, einen ganz klaren Blick, keine Angst, ja, und man muss dir unbedingt folgen auf Instagram, LinkedIn und X auch, da bin ich, muss ich sagen, selber nicht unterwegs.
Okay.
Und was reizt dich an den Themen, die du behandelst?
Ich sehe das vielleicht eher nicht als Reiz, sondern tatsächlich als eine Notwendigkeit, weil ich irgendwann gesagt habe, vor allem, wenn man Reichweite hat, finde ich es wichtig, die auch zu nutzen. Und das war dann ein Entschluss einfach, dass ich mich zu den Themen, die mich selber bewegen, positioniere und auch öffentlich und auch wenn es unbequem wird und auch wenn ich mir manchmal keine Freunde damit mache. Genau, und ja, so kam das.
Gibt es denn Themen, die deine Lieblingsthemen sind? Wo du sagst, da, ja, also gestern hast du ja gerade über GNTM geschrieben bei LinkedIn und ich habe mich wirklich wieder gefunden in deiner Situation. Ja, das meine Tochter guckt das natürlich auch gern, aber gerade gestern habe ich gedacht, nee, das gebe ich mir nicht, das halte ich nicht aus.
Also gut, es gibt natürlich, es gibt viele Themen, über die ich gerne schreibe, also beispielsweise natürlich GNTM auch. Das würde mir, glaube ich, sehr wehtun, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr darüber schreiben würde, weil ich das jetzt schon Jahrzehnte, also schon über 10 Jahre, schreibe ich über GNTM.
Und du verfolgst jede Folge.
Ja, muss ich wenn ich drüber schreibe, genau. Aber ehrlich gesagt habe ich es auch schon vorher geguckt, als ich noch nicht drüber geschrieben habe. Genau. Dann, ja, ich äußere mich auch oft zu politischen Themen, aber da würde ich jetzt nicht von Lieblingsthemen sprechen, weil das sind ja auch durchaus schwierige Themen. Und da ist meine Art zu schreiben, hilft dann da so ein bisschen, weil mit ein bisschen Humor oder Sarkasmus erreichen halt vor allem meine Tweets dann wirklich mehrere Millionen. Und das würde nicht passieren, wenn der Sarkasmus nicht da wäre. So ist es einfach. Also das ist dann eine schöne Verpackung für die Inhalte, die mir wirklich wichtig sind.
Ich freue mich sehr, weil du setzt dich auch sehr gegen rechts ein, AfD, weitere Themen, und das finde ich wirklich großartig, dass du da deine Reichweite dafür nutzt und das wirklich, also es lohnt sich sehr zu lesen und dir zu folgen, und es gibt einem immer so zum Nachdenken, und ich denke, das ist eine Chance so für uns, für die Gesellschaft auch, wenn Influencer wie du mit so einer Reichweite sich das auch nutzen, um wirklich ein bisschen was in unserem Land wieder zu verbessern und voranzubringen.
Das ist immer sehr wohltuend, auch mal sowas zu hören, weil natürlich, also viele sagen mir auch, danke, dass du das machst und dass du dich positionierst, und deine Kolumne ist wieder, spricht mir aus dem Herzen, und der Text ist super. Aber natürlich sind die Hasskommentare dann doch lauter einfach. Deswegen freue ich mich über jeden, der dann auch mal das Positive sagt. Ja.
Was war so dann der schlimmste Moment auf diesem Weg?
Du meinst jetzt auf Social Media?
Ja, auf Social Media, also von den Kommentaren oder, weil ich kann mir vorstellen, dass, also ich kenne es so ein bisschen, ich bin ja nur so eher so in diesem Bereich Gleichberechtigung und so unterwegs und ich merke schon, es trifft, also manches trifft einen ja dann schon, aber ich war bisher noch, ich bin ja nicht so groß wie du und dadurch bin ich nicht so im Fokus der Öffentlichkeit, aber die Dinge treffen einen ja schon und da muss man sich immer sagen, okay, ich habe meinen Weg und es ist mir egal, weil ich will was voranbringen. Aber wie gehst du damit um und was war so, erinnerst du einen Moment oder einen Kommentar, der dich sehr besonders getroffen hat?
Mhm. Also tatsächlich hilft es mir sehr, dass ich mir gar nicht alles durchlese. Okay. Mhm. Tatsächlich ist da Alex so der erstmal vorliest und sagt, okay, das wäre gut, wenn du dir das anguckst, das ist konstruktiv. Da kann man vielleicht auch mal reagieren. Mhm. Und er schützt mich aber auch. Trotzdem schaue ich ab und zu natürlich auch mal selber. Mich treffen vor allem Kommentare, wenn sie nicht um mich persönlich gehen. Also wenn sie dann zum Beispiel meinen Sohn angreifen, das geht gar nicht. Mhm. Was mich auch getroffen hat, ist, also ich kann nicht, ob das jetzt so schlau ist, das aber doch kann ich ruhig sagen. Bei Amazon, da gibt es so 2-3 Bewertungen, die richtig schlecht
zu deinem
sind,
Buch.
Zu meinem Buch. Und die dann aber so, ich kann leider nur einen Stern geben, weil du dein Kind im Internet vermarktest. Und also ganz offensichtlich, dass es gar nicht um den Inhalt geht, um mein Buch geht und ich...
Dass man nur was sucht.
Und es ist tatsächlich so, ich also jeder muss es selber wissen, ich will das gar nicht verurteilen, aber... Es ist ja noch nicht mal so, dass ich Luca zeige, sondern nur von hinten. Und genau. Und deswegen, aber da kannst du ja dann auch gar nicht reagieren. Also es würde ja auch gar nichts bringen. So, aber sowas nervt mich dann, weil da liegt wirklich sehr viel Herzblut und Liebe drin. Und wenn dann einfach sowas kommt und jemand das einfach so ohne Grund schlecht macht, das finde ich halt fies.
Und es ist ja so ein wichtiges Thema, was so viele Frauen betrifft. Also mich hat es sehr gefreut, dass wir heute drüber sprechen, weil ich in der allerersten Folge von Kasia trifft mit Maria gesprochen habe, einer Freundin, die anonym geblieben ist, die 8 Jahre versucht hat, ein Kind zu kriegen. Mhm. Und das war die allererste Folge von Kasia trifft. Und sie hat es dann über Adoption sozusagen geschafft. Und wir hatten auch eine Folge Kasia trifft, die Gründerin von Solo Mamas, die dann auch gesprochen hat, dass es auch ein Weg ist, aber über den auch viel zu wenige sprechen.
Stimmt,
und, war auch sehr berührend. Daher freue ich mich sehr, dass du ein Buch dazu geschrieben hast und dass wir zu diesem Thema sprechen. Bevor wir jetzt sehr in das Emotionale einsteigen, noch eine letzte Frage vorab zu deinem eigenen Weg. Wir sind ja in der Staffel Wendepunkte. Was würdest du sagen, war unabhängig jetzt vom Kinderwunsch, vor dem Kinderwunsch so ein wichtiger Wendepunkt in deinem Leben?
Das war, glaube ich, tatsächlich das Anmelden auf Twitter.
Ah. Ja? Und warum?
Davor war es ja so, also ich habe schon seit ich 14 bin, war ich im Model-Business, aber meine Eltern haben immer sehr geschaut, dass ich da nicht so reinrutsche, sondern meine Schule auch abschließe, Abi mache. Und dann habe ich eine Zeit lang hauptberuflich gemodelt. Dann aber trotzdem auch noch eine Ausbildung gemacht, Studium. Und irgendwann kam aber auch so der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, ich habe diese ganzen Wortspiele immer in meinem Kopf. Ich melde mich mal einfach bei Twitter an und veröffentliche die einfach mal gucken, was passiert. Mhm. Und dann habe ich halt gesehen, okay, da kam relativ schnell eine relativ große Reichweite. Und ich habe halt gesehen, wie viel Macht man dadurch auch erlangen kann. Mhm. Und das hat sich ja so entwickelt. Also letztlich könnte ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, ohne Social Media zu sein. Das ist mein Beruf oder ein Teil meines Berufes zumindest. Und es ist auch, hat natürlich auch seine Schattenseiten, Social Media, aber auch vor allem auch X. Aber es ist trotzdem auch wirklich der schnellste Weg, um an News aus der ganzen Welt zu gelangen. Mhm. Ja.
Und hast du dann in diesem Moment, muss ich natürlich nochmal nachfragen, weil dieses Thema den eigenen Weg finden, ist natürlich auch mein Lebensthema. Finde es so wichtig. Hast du, als du dich damals angemeldet hast, sofort das auch gespürt, diese Was ist so später? Hast du dann schon gesehen, dass du, was du deine Meinung kundtust mit einer großen Reichweite, oder war das erst ein Gefühl, da weiterzugehen?
Nee, also es hat einfach nur Spaß gemacht am Anfang, und dann wurde das halt immer größer. Aber ich habe ganz lange dann noch, also 2011 habe ich mich da angemeldet, bis 2018 habe ich tatsächlich noch freiberuflich als Webdesignerin gearbeitet. Genau, und das immer so nebenbei. Aber dann wurde das halt irgendwann so viel mit Social Media, dass ich mich entscheiden musste. Entweder Webdesign oder Social Media. Okay. Und ab da war ich dann nicht mehr irgendwie als Designerin tätig. Genau.
Aber wir freuen uns alle, dass du dann Social Media gewählt hast.
Ja, Social Media und Schreiben. Ne? Das kam ja dann auch noch dazu. Genau, das ist so auch das, was mir am meisten liegt und Spaß macht.
Ja, und das spürt man auch, wenn man dich liest zwischen, das spürt man immer, finde ich, zwischen den Zeilen als Leser.
Mhm. Ach, schön.
Insofern. Ja, kommen wir jetzt zu deinem persönlichen Weg und dem Thema, was ja viele Frauen, aber nicht nur Frauen, sondern natürlich auch Paare grundsätzlich und Menschen überhaupt ja bewegt. Dieses Thema, ich spüre in mir, ich möchte Kinder haben, aber nicht jeder, nicht jeder hat ja die Chance und das Glück, dann wirklich Kinder zu bekommen. Und das ist ein sehr, sehr schmerzvoller und anstrengender Weg. Es ist auch ein Weg, in dem andere Menschen, so kenne ich das, in der Zeit, als ich das zweite Kind haben wollte und ein Unternehmen hatte und dann auch Kommentare und Äußerungen hören musste, wo man, was man manchmal denkt, das kann doch nicht sein, dass es eine Frau gesagt hat. Ja. Das ist ja
gerade eine Frau.
Weil es sind ja so viele Themen, die so in einem selber stecken und man wird trotzdem oft von anderen bewertet, die ja gar nicht wissen, wie weit man auf diesem Weg ist.
Ja, ja, total.
Ihr habt ja, für dich war das ja ein sehr herausfordernder, für euch als Paar auch ein sehr herausfordernder Weg. Was hat dieser Weg mit dir gemacht? Was würdest du heute sagen?
Also als wir uns entschlossen hatten, wir möchten ein Kind, das war zu unserem Fünfjährigen und ich war 26. Und ich habe meinen Zyklus jeden Monat, also jeden Monat meine Tage bekommen, alles war gut. So, ich habe im Traum nicht damit gerechnet.
Gesund ernährt, alles.
Genau, so. Alles, ja, natürlich. Also ich habe ja viel als Model gearbeitet. Ich hatte eine schlanke Figur. Ich war jetzt nicht so wie viele andere Modelfreundinnen, dass ich gar nichts gegessen habe und deswegen meine Tage nicht bekommen habe, sondern es war alles, wie es hätte sein sollen. Trotzdem ist es halt dann nicht passiert. Ne? Ich bin einfach nicht schwanger geworden. Und da bin ich erstmal so aus allen Wolken gefallen. Und das heißt, ich habe da auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen das Vertrauen in meinen Körper verloren.
Erinnerst du dich noch an den Moment, als du gemerkt hast, dieser Weg wird doch anders verlaufen, als ich es mir erhofft hatte oder als ich davon ausgegangen bin, oder? Weil ich erinnere das bei mir, ich dachte, natürlich werde ich mit dem zweiten Kind schwanger. Also ich weiß gar nicht, wo das Thema ist.
Ja, klar. So. Ja, gerade wenn du schon also eins, so eins ganz hattest, schnell bekommen
also bei mir
hast
war das
auch.
So, dass er das hatte, also klar, ja. Und plötzlich habe ich auch so gemerkt, also ich weiß noch so den Moment, wie war das so bei dir?
Das war so, also man sagt ja immer, wenn man ein Jahr lang versucht und dann aber nicht schwanger wird, dann gilt man sozusagen als unfruchtbar. Also so, dass man durchaus mal zum Arzt gehen sollte und sich checken lassen sollte. Und das haben wir damals dann auch gemacht. Also ich bin dann zur Frauenärztin und so, aber die hat dann auch gesagt, nö, alles gut. Aber ich wurde da schon unsicherer. Ich glaube, so ein bisschen alles hinausgezögert hat, dass Alex, mein Partner und der Papa von Luca, der hatte halt die Ruhe weg. Ne? Also der hat das überhaupt nicht verstanden, dass ich irgendwie von Monat zu Monat dann immer nervöser wurde. Der hat dann auch, das war allerdings dann auch ein Konflikt bei uns, der hat dann halt eher so gesagt, ja, also wir sind doch jung. Dann, wenn nicht dieses Jahr, dann halt nächstes.
Er ist gleich alt wie du?
So, nee, er ist 7 Jahre älter. Aber bei Männern ist das ja ist jetzt, genau. Und er hatte da so überhaupt keinen Zeitdruck gespürt. Und das war zum Teil auch schwierig, weil ich dann da immer gecheckt habe mit meinen Apps und so. Und,
welche App hast du genutzt?
Oh, wie hieß die denn jetzt noch? Das habe ich alles verdrängt.
Also, okay. Ich habe Clue
Ja, die kenne ich auch, genau. Aber ich hatte jetzt zum Ende doch noch eine andere, aber weiß ich jetzt gar nicht. Genau. Und Ja, jedenfalls war ich wirklich von Monat zu Monat immer mehr damit beschäftigt, zu gucken, okay, wann sind meine fruchtbaren Tage, habe Ovulationstests gemacht, wann mein Eisprung ist, habe dann immer wieder gehofft, okay, bekomme ich jetzt meine Tage oder sind das vielleicht Schwangerschaftsanzeichen? Das kennst du bestimmt.
Check ich.
Ja, und das war jetzt nicht so, dass das in einem speziellen Monat so war, wo ich dachte, oh, vielleicht wird es alles schwierig, sondern das war, glaube ich, so die Anzahl der Enttäuschungen jeden Monat wieder. Genau.
Und wie seid ihr da zusammen als Paar durchgegangen? Was würdest du sagen? Was war? Gab es da so diesen einen Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt wollen wir mal was andere Möglichkeiten ausprobieren oder wie?
Also ich glaube, es hat uns auf jeden Fall geholfen, dass wir einen Plan B hatten. Und der hieß ja tatsächlich auch Adoption.
Okay.
Genau. Also wir hatten immer eigentlich gesagt, okay, wir möchten eine Familie sein. Ob das jetzt unser eigenes Kind ist oder nicht, war uns gar nicht so wahnsinnig wichtig.
Okay.
Am Anfang. Und ja, dann haben wir, also das hat so eine Sicherheit gegeben. Wenn es nicht klappt, dann haben wir halt noch einen anderen Weg. Okay. Das war ganz gut.
Was war, erinnerst du noch so den schmerzhaftesten Moment in dieser ganzen Phase des Versuchs, schwanger zu werden? Beziehungsweise war ja gar nicht der Versuch, schwanger zu werden, sondern man ließ es ja wahrscheinlich laufen, oder? Und dachte, jetzt wird man einfach schwanger und dann hast du langsam gemerkt, es funktioniert so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und gab es so den einen Moment, der... Wo du dachtest?
Das war der Moment, mit dem auch mein Buch startet. Und zwar nach den 3 Inseminationsversuchen. Also Alex und ich hatten uns entschieden, nach 5 Jahren selber versuchen, dass wir doch mal das in professionelle Hände geben, eigentlich um unsere Beziehung zu retten letztlich. Und dann war 2020, 2021 so eine dystopische Zeit mit Corona. Ende des Jahres 2021 ist meine Oma gestorben. Anfang 22 mussten wir uns von unserer Katze Amy verabschieden, die mich 18 Jahre lang begleitet hatte. Und kurz danach war dann klar, dass auch der 3. Inseminationsversuch nicht funktioniert hat. Und ja, ich weiß es noch wie heute. Ich war mal wieder in der Kinderwunschklinik, um dort meine Unterlagen abzuholen. Und das war so ein richtig schöner, sonniger Tag. Und die Kinderwunschklinik ist direkt so am Hamburger Hafen. Okay. Ich bin danach meistens so dann am Hafen entlang spaziert. Und dann schien die Sonne und alles sah so wunderschön aus. Und ich habe die Schiffe beobachtet und dachte nur, boah, wie kannst du nur, Welt? Also wie kann das jetzt alles weiter so weiterlaufen, alles so weiter schön sein, während eigentlich meine Welt zerbricht. Das war krass. Aber das war der Moment, wo ich wirklich mich dann aktiv verabschiedet habe, ja erstmal von dem Wunsch. Und ich habe, und das war überraschend, kurze Zeit später gemerkt, dass das wiederum befreiend war. Weil dieses ganze Kämpfen von vorher, das hatte endlich ein Ende. Das war wie so ein Pausenknopf. Ja.
Und war es bei dir auch so, dass du dachtest, dein Körper funktioniert nicht, dass man so die ganze als Frau so das immer so auf sich selber lädt, oder?
Ja, also so. War das bei dir auch. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, natürlich, okay, Männer können kein Kind und bekommen. Ja,
aber man fühlt sich so schuldig, dass es nicht so funktioniert irgendwie. Genau. So finde ich.
Man muss auch aufpassen, das war bei mir jedenfalls so, dass man sein Frausein darüber nicht definiert. Okay. Ne? Es war vielleicht bei dir ein bisschen anders, weil du ja das Glück hattest, schon Mutter zu sein. Genau, ja. Aber klar, ich habe, ich hatte schon, musste sehr daran arbeiten, dass ich mein Bild als Frau nicht anzweifle oder also, dass ich meine Selbstliebe irgendwie nicht verliere. Ja.
Ich finde es so wichtig und danke, dass du das so sagst, weil ich kenne, es gibt ja so viele Frauen, die gar keine, also die nie Kinder bekommen und ich sage immer, wir sind nicht komplett als Frau, wenn wir Kinder haben. Ja, ich finde, jede von uns kann das selbst entscheiden, ob sie Kinder haben will oder nicht. Und wenn wir eine Frau ohne Kinder sehen, wissen wir nie, ob sie es selber entschieden hat oder ob das die Natur entschieden hat.
Absolut.
Und trotzdem laden wir uns das immer
bin ich so auf uns auf, ja, diese Schuld und dieses Nicht-Funktionieren irgendwie. Und ich habe, bei mir war das so, wie ich habe ja mein Erstkind bei Unternehmen Stadt bekommen und dann war einfach immer Stress und Stress und Stress und sagen immer, alle Leute haben dann schnell gesagt, klar, ich meine, dass du nicht im Burnout ist und wie soll dann auch ein Kind bekommen? Ich mag auch immer diesen Satz, ein Zebra auf der Flucht, eine Giraffe auf der Flucht überlegt auch nicht, Kinder zu bekommen. Ja?
Ach, da dachte ich mir, das wie hat jemand fies, zu dir...
Okay, weißt du, so in dem, also was erwartest du überhaupt noch? Ein zweites Kind, sei dankbar, du hast ja schon eins und auf der Flucht, weißt du, kriegt man auch keine Kinder und so.
Ja,
und, oder dein Unternehmen ist dein Kind, so, wie kannst du da noch ein zweites Kind in die Welt setzen und so. Mhm. Und wenn man dann selber so aber mit dem eigenen Körper auch kämpft und denkt, was mache ich falsch und was funktioniert nicht. Und wie du sagst, bei mir war es schon viel leichter, weil wir haben uns immer gesagt, wir sind glücklich, dass wir eine gesunde Tochter zur Welt gebracht haben.
Ja.
Und das stelle ich mir beim ersten Kind noch viel, viel schlimmer und schwerer vor, ja.
Ja.
Wie bist du da durchgegangen? Wie ging der Tag, dieser Tag aus, als du am Spazieren warst und der Welt irgendwie böse warst, ja.
Ja, das war, also ich glaube, das waren wirklich dann auch ein paar Tage oder sogar Wochen Traurigkeit, so in denen ich mich dann auch zurückgezogen habe. Und es war sogar auch die Zeit, wo Mia Florentine Weiß, die du ja auch kennst, bei der hatte das dann nämlich geklappt, die Schwangerschaft. Oh. aber danke an mein Herz. Ich war nicht neidisch. hätte man vermuten können und darf man, glaube ich, auch niemandem übel nehmen, wenn solche Gefühle entstehen. Aber trotzdem
trifft es ein.
Ja, irgendwie, also ich natürlich habe ich mich für sie gefreut, aber es hat mich auch irgendwie ein bisschen getroffen. Ne? Genau.
Und es ist toll, dass ihr das als eure so tolle, enge Freundschaft ja auch weiterhin habt, weil ich glaube, da gehen auch viele Freundschaften so zu Bruch, also wenn eine Freundin dann nicht mehr oder gar keine Kinder mehr bekommen kann und die andere hat viele, ich glaube, das ist einfach menschlich und ist einfach so voll, so mit Emotionen geladen, dass man auch versteht, dass manche Freundschaften dann auch einen anderen Ausgang nehmen können. Ja,
also ich selber hätte mir das für mich nicht vorstellen können, aber einfach, weil ich glaube, und das ist auch so ein Learning aus dieser Zeit, ich bin so aufgewachsen mit diesem Satz so, wenn man sich richtig bemüht, dann schafft man alles.
Darüber habe ich in der ersten Folge von meinem Podcast gesprochen, weil meine Mutter hat mir den Satz mitgegeben, du kannst alles erreichen, wenn du nur ausreichend dafür kämpfst.
Genau, genau das.
Aber es ist ein falscher Glaubenssatz, all die uns zuhören.
Ja, aber ich meine, er hat mir auch oft Mut gemacht.
Total,
ne?
Total.
Und wirklich mich auch dazu gebracht, dass ich kämpfe.
Ja.
Aber darüber habe ich nämlich im Vorfeld dieses Podcasts auch nochmal nachgedacht. Eigentlich müsste es irgendwie eher so heißen, man ist in der, du bist in der Lage, einen Weg zu finden, dass du glücklich und erfüllt wirst. So, aber vielleicht muss man halt manchmal von seinem eigentlich ausgemalten Ziel ein bisschen abweichen. Genau.
Und ich glaube, so darin vertrauen, dass der Weg, unser richtiger Weg schon zu uns auch ein bisschen kommen wird, wenn wir uns öffnen, oder?
Genau.
Und man weiß halt leider vorher nicht, welcher Weg das ist, ja. Und,
richtig. Ja, und da hilft dann auch oft, das hat mir auch eine Freundin, Sarah Alles, vielleicht kennt man sie, auch gesagt, und das stimmt auch absolut, man muss dann vielleicht manchmal auch hinterfragen, welche Bedürfnisse sozusagen oder welche Wünsche stecken hinter diesem Hauptwunsch. Also ich möchte Mutter werden, warum möchtest du das? Mhm. Also bei mir ist es dieses auch sich um andere kümmern und vielleicht auch etwas wachsen zu sehen. So. Und ich hätte dann vielleicht, wenn es nicht geklappt hätte, natürlich das versucht über Adoption und über Pflegekinder vielleicht zu erreichen oder auch über den Gnadenhof, über den wir damals gesprochen haben.
Weiß ich,
genau, also ich glaube, dieses Mütterliche, da gibt es auch andere Wege, das auszuleben.
Das ist ein schöner Satz, auch ein Tipp für viele, die gerade drüber nachdenken, Kinder zu bekommen. Warum, oder? Warum möchte ich, das ist ganz interessant. Also für mich war es irgendwie damals, ich konnte mir nicht vorstellen, keine Kinder zu bekommen.
Ja.
Also das war, ich, weil ich auch so enges Verhältnis mit meiner Mutter habe, ich dachte, das würde ich mir auch so wünschen für mich selbst, so mit meiner Tochter und meinen Kindern so ein enges Verhältnis zu haben und irgendwie so gemeinsam durch die Welt zu gehen. Ja,
aber klar, war dir das?
Würde ich jetzt sagen, also ich habe mir darüber nie so Gedanken gemacht. Ich habe jetzt, als du das für dich gerade so gesagt hast, dachte ich mir, bei mir war es, glaube ich, zu dieser Gedanke und sowas irgendwie, ja.
Aber war dir das an dem Punkt dann wichtig, dass es dein eigenes Kind ist oder hättest du auch Adoption oder Pflegekinder oder so als Option ins Auge
gesehen?
Fasst?
Ich glaube, also bei meiner ersten Tochter dachte ich schon eigenes Kind, so, aber da haben wir gar nicht so viel nachgedacht. Ich habe plötzlich mit 38 gemerkt, ich erinnere auch genau, wie ich im Café im Parkcafé in München saß und meine Freundin sagte, du gehst es jetzt an und wartest nicht noch, bis du heiratest, ja, weil ich bin katholisch und dachte zuerst heiraten und dann Kinder kriegen und dann habe ich das dann einen Tag später mit meinem Mann gleich, meinem damaligen Freund, ihm gesagt, es ist mir doch mit dem Heiraten nicht so wichtig, es eigentlich geht's ja um Kinder.
Ach was.
Und dann bei dem zweiten Kind, muss ich sagen, war ich so, dachte ich mir, ich bin undankbar, wenn ich nicht zufrieden bin, dass ich das eine Kind schon habe, was so, und habe dann eher gedacht, warum, wenn es die Natur nicht will oder das nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Und irgendwann haben mich dann die anderen auch aufgegeben. Also ich weiß, dass meine Gynäkologin gesagt hat, jetzt haben sie so viel lange schon probiert, dann wird's halt nichts mehr, viel zu viel Stress und so. Mein Mann hat dann gesagt, ja, du bist sowieso schon zu alt, da war ich ja dann schon 44. Und ich habe dann selber irgendwie gedacht, nee, ich weiß, in meinem Kopf gibt's das Bild, dass ich nochmal schwanger werde. Ja. Und, und dann wurde ich wirklich mit Ende 44 schwanger. Also das war Mitte 45, ja.
Und wie lange war bei dir die Phase des Versuchens sozusagen?
7 Jahre dann. Also von der ersten, also meine Tochter wurde genau 8 paar Wochen nach der Geburt meines Sohnes.
Okay.
Ja. Und das war, wir haben versucht, Kinder zu kriegen. Dann habe ich es einmal mit, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mich versucht, im Vorwege unseres Gesprächs zu erinnern, welche Tabletten ich da, immer hat man so Tabletten genommen und das am Anfang, die auch schon so hormonell unterstützt haben. Und die haben die haben bei mir aber, also mir ging es danach so schlecht und ich habe solche Nebenwirkungen gehabt. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe ein Baby, da war eine Tochter so 1 Jahr alt. Ich habe ein Unternehmen, was mich echt fordert, dann kann ich mir so eine Behandlung nicht erlauben. Und deswegen sind bei mir alle hormonellen Themen dann sofort weg gewesen. Und da habe ich meinem Mann gesagt, ich kann nicht, also ich möchte nicht irgendwie nachhelfen, weil ich das einfach mit meinem Körper und psychisch nicht verantworten kann, mit meinem Unternehmen, den Mitarbeitern allen. Also das schaffe ich nicht.
Und, das verstehe ich.
Und deswegen haben wir gesagt, nur natürlich und mit der Clue-App. Ja, und sonst müssen wir es dann sein lassen. Und ich wurde schwanger, als ich dann das losgelassen habe und alle um mich herum vor allem das losgelassen habe. Ich erzähle manchmal gern, dass meine Mutter zu mir irgendwann gesagt hat, du, ich komme damit klar, dass du nur ein Kind hast.
Okay.
Dann dachte ich mir, okay. Und irgendwie bin ich dann locker geworden, ja.
Ah, okay.
Aber bei euch, mein erstes Kind ist ja noch was ganz anderes, wenn man das erste Mal schwanger werden möchte. Wie hat es eure Beziehung geschafft? Ja, also wie ging es
dass
bei euch?
Dass wir das überlebt haben.
Dass ihr das überlebt habt. Also in welche Phasen seid ihr durchgegangen? Weil ich kann mir vorstellen, das ist so das Toughste, was man als Partnerschaft durchmacht gemeinsam.
Ja, würde ich auch sagen, ja. Also die ersten 5 Jahre waren am belastendsten, glaube ich, für uns. Weil es da wirklich alles in meiner Hand sozusagen lag. Wir keine Unterstützung geholt haben und auch mit niemandem sonst drüber gesprochen haben. Und dann kam halt noch diese Schieflage, dass er halt noch voll relaxed war und ich immer unruhiger wurde. Und das hat sich halt sehr, da habe ich mich sehr unverstanden gefühlt. Genau. Das war schwierig. Und natürlich wurde dann das, also die Leidenschaft ging auch so ein bisschen flöten, ne?
Wenn man dann wie soll die Leidenschaft
Sex nach
so
Termin planen. Ja, genau. Und deswegen sind wir ja dann auch tatsächlich den Schritt gegangen in die Kinderwunschklinik, damit wir eben nicht mehr nur noch dieses Thema haben und auch nur noch romantisch werden zur Zeugung letztlich. Genau. Ja.
Was würdest du sagen?
Und da, noch ganz kurz, da hat sich das dann voll geändert, weil ab dem Moment war es dann wieder so, wir sind ein Team.
Ah, okay.
Genau. da wieder so dieses gemeinsam durch dick und dünn Gefühl, genau.
Und es hat euch dann geholfen, so als Paar weiterhin verbunden zu bleiben?
Total,
und
okay. Ja. Auch die Krisen, die dann kamen, hatte ich ja gerade erzählt mit meiner Oma, Corona davor, unsere Katze, unsere Katzen sowieso. Also wer Haustiere hat, du hast auch Haustiere.
Ja, ich habe einen Hund. Ja.
Also wer Haustiere hat, der weiß, das ist wie ein Familienmitglied. Ja. Ne? Also wir waren quasi schon wie eine Familie, bevor wir auch ein Kind hatten. Und das hat uns natürlich auch total verbunden und zusammengeschweißt, ja.
Wenn man so als Paar versucht, Kinder zu bekommen, da gibt es ja trotzdem so unausgesprochene Erwartungen, so von außen. Auch gab es welche, die dich so besonders getroffen haben?
Ich glaube, am stärksten war diese stille Erwartung von mir selber, aber auch von außen, dass halt schwanger werden so einfach so passiert. Also, dass man dafür nicht kämpfen muss, dass es so das Natürlichste der Welt ist. Das hat es schwer gemacht, ja.
Gab es denn so auch Kommentare von anderen, von Freundinnen oder Freunden? Wie hast du das so das Umfeld miterlebt? Weil das habe ich selber erlebt. Ich wurde 38, ich komme aus Polen. Das heißt, die polnische Verwandtschaft war schon sowieso, also die hat es gar nicht mehr verstanden, wie man als Frau 38 sein kann, ohne Kinder zu haben.
Okay, ja.
Und also da war immer diese Erwartung, wann kriegt sie endlich ihre Kinder? Und so, wie war das bei dir? Hast du gemerkt, dass Kommentare, da kommen ja auch manchmal so unausgesprochene Blicke oder
ja.
Wie bist du damit umgegangen?
Bei mir war es ja nicht das Alter, weil wir haben ja begonnen mit 26, aber es war so, wir waren halt schon sehr lange zusammen. Und da kam dann natürlich schon auch manchmal so ein Kommentar wie, ja, also jetzt könnt ihr ja jetzt auch mal ein Kind kommen, so, ne? Bei so vielen Jahren oder nach so vielen Jahren. Und das ist natürlich schwer, weil wenn jemand sagt, ja, jetzt könnt ihr ja auch mal heiraten oder jetzt könnt ihr ja auch mal zusammenziehen, dann kann man sich sagen, okay, ja, klar, kann ich machen, ist ja, also das liegt ja in meiner Hand. Aber dass dieses ein Kind bekommen halt nicht in meiner Hand liegt, das habe ich dann halt schmerzhaft erfahren.
Ja. Und habt ihr darüber offen gesprochen oder hast du dich dann eher zurückgezogen? Weil ich glaube, damit haben auch viele Frauen zu kämpfen, wie gehe ich mit diesen Kommentaren um oder mit diesen Blicken, das ist ja oft ja auch ganz subtil, ja, man kämpft selber damit, schwanger zu werden und die Umwelt weiß genau, bewertet ja immer sehr schnell, also wie bist du damit umgegangen?
Also ich selber, mir selber ist das gar nicht so oft von außen wirklich offen gesagt worden. Das war dann eher so ein bisschen unterschwellig. Ich kenne das von Freundinnen, die dann aber auch wirklich Fieses erleben mussten, wie zum Beispiel, dass sie vielleicht gerade ein paar Kilos zu viel hatten und aber auch selber gerade ein Kind bekommen wollten und dann wurde denen gratuliert und schön, bist du schwanger? Und das ist natürlich, das tut natürlich weh dann in so einem Moment, wenn man sowieso Probleme hat mit seinem Körper und das eben nicht klappt. Ich selber, wenn das an mich herangetragen wurde, glaube ich, hätte ich da schon auch sehr deutlich was zu gesagt. Genau, aber zum Glück ist, also was heißt zum Glück? Es wäre wahrscheinlich schon schöner gewesen, wenn man einfach darüber gesprochen hätte, als wenn es so unausgesprochen bleibt. Ja, weil das ist ja unser großes Problem in unserer Gesellschaft, ne? Dass wir einfach darüber viel zu wenig sprechen. Dabei betrifft es einfach so viele. Genau.
Warum sprechen wir so wenig darüber? Was denkst du, was es ist? Weil es ist ja auch beim Thema Fehlgeburt, ja, finde ich so irre. Ja, das erinnere ich noch, dass meine Gynäkologin damals gesagt hat, denken Sie dran, es passieren so viele Fehlgeburten, ja, also um mich so ein bisschen darauf vorzubereiten, was ich gut fand. Und es hat mich aber so erschrocken, weil ich dachte, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, viele Fehlgeburten eigentlich so passieren, weil man ja nie drüber spricht. Ja?
Und fast bei jeder dritten Schwangerschaft, ne? Ja, es ist Wahnsinn.
Aber irgendwie ist es auch so ein Tabuthema wie Kinderwunsch und warum und wie können wir das verändern? Was ist so deine Erfahrung und dein Tipp?
Also ich glaube, wir sprechen darüber so wenig, weil ganz viele Tabuthemen zusammenkommen. Also sei es jetzt der Körper, Intimität, aber auch Scham, Kontrollverlust, dann eben das Scheitern und auch, also Kinder kriegen oder schwanger werden, eine Familie gründen, das hat so was Romantisches. Mhm. Und wenn halt dieses Medizinische dann so ins Spiel kommt, das wirkt so ein bisschen entzaubernd, kann man vielleicht sagen. Mhm. Genau. Und das passt halt auch nicht, das passt einfach nicht zu dem Bild, was wir von Mutterschaft haben. Ja. Ja. Ich glaube, deswegen wird darüber sehr viel geschwiegen. Mhm. Bei Fehlgeburten kommt, glaube ich, noch hinzu, die passieren halt so oft, aber es ist so unsichtbar. Mhm. Also nicht nur, dass nicht drüber gesprochen wird, es gibt wenig Rituale auch, wie dann eben mit der Fehlgeburt zum Beispiel umgegangen wird. Mhm. Ich glaube, das ändert sich jetzt auch. Ich glaube, man kann sogar mal sein ich will jetzt nicht mich falsch ausdrücken, man kann sogar Beerdigungen machen etc. oder auch Fotografien von der Geburt tatsächlich. Mhm. Und sowas ist, glaube ich, auch wichtig, um das einfach sichtbar auch zu machen und das anzuerkennen, den Verlust sozusagen anzuerkennen. Mhm. Genau. Aber das passiert halt heutzutage noch kaum. Mhm. Ja.
Das ist ja auch, ich glaube, bei uns Frauen wird das so oft empfunden, als wirklich diese, wie du gerade gesagt hast, so gescheitert sein.
Ja.
Oder so?
Ja.
Dieses, dass ich mit meinem Körper, aber mein Körper ist gescheitert, hat nicht funktioniert und das ist ja etwas, womit wir ja selber so nicht so schlecht umgehen können. Oder
genau.
Wenn wir nicht perfekt sind und wenn etwas nicht funktioniert hat, dann statt sich auszutauschen und der Gemeinschaft so zu erfahren, wie viele Frauen dieses Thema haben. Also ich habe eine Freundin, die ja auch eine Fehlgeburt hat, die meinte, das ist wirklich irre, wenn du einmal selber drüber redest, dann hatte sie so eine Runde, wo plötzlich so viele Frauen gesagt haben, ja, kenne ich auch und bei mir war es so und wie bei dir und danke, dass du das mal angesprochen hast. Ja. Dann denke ich mir, wie schlimm, das durchleben zu müssen, ohne sich mit jemandem auszutauschen, weil man das denkt, nur ich bin gescheitert und weiß gar nicht, dass es so vielen anderen auch passiert.
Das ist genauso wie bei den Kinderwunschbehandlungen letztlich. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn ich zum Beispiel in neuen Kreisen sozusagen bin und erzähle, was ich mache und von meinem Buch erzähle und sage, was das für ein Thema hat, dann kommen ganz, ganz viele und erzählen von ihrer eigenen Geschichte. Mhm. Aber so von selber erzählt halt kaum jemand etwas. Man muss halt, und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg oder das wäre ein Weg, vielleicht um das Thema öffentlicher zu machen, dass man einfach mehr preisgibt von sich selber und seine eigene Verletzlichkeit vielleicht ein bisschen zeigt. Ist natürlich auch ein Wagnis, aber lohnt sich meistens, weil man öffnet sozusagen die Tür, das ist eine Einladung und ganz, ganz viele gehen da dann auch durch und geben dann auch was preis. Das ist, glaube ich, ein besserer und auf jeden Fall sensiblerer Weg, als jemanden halt zu fragen, na, und wie ist das denn jetzt bei dir, so mit dem Kinderwunsch? Okay. Genau.
Oder ihr wollt gerne genommen ja auch, ihr habt euch gegen, also nicht ihr, sondern es war meist bei mir so, du hast dich gegen Kinder entschieden, weil du jetzt ein Unternehmen gründest und immer noch nicht schwanger bist. Ja, ich dachte immer, ich will schlagfertiger werden, weißt du, in solchen Momenten.
Ja.
Oder? Und ich glaube, dieses Scheitern, wo du jetzt das so gerade erzählt hast, ist auch ein bisschen wie mit dem Scheitern, also mit meiner Insolvenz beim Unternehmen. Mhm. Ich merke auch, wenn ich mich öffne und über diese Krise spreche und über dieses Scheitern, wie es mich natürlich auch sehr getroffen hat und Schuldgefühle und Scham, dann merke ich auch, wie viele Menschen sich dann öffnen, auch über ihre krassen Krisen zu sprechen. Und sonst hast du manchmal das Gefühl, du bist inmitten nur von super erfolgreichen Leuten unterwegs.
Genau, genau. Vor allem auch leider auf Social Media.
Auf Social Media auch, gern.
Das ist die Instagramisierung der Gesellschaft, könnte man sagen. Alles ist rosarot und perfekt,
Kommen wir nochmal auf dein tolles und wichtiges Buch zu sprechen. Du hast ja auch mit Experten gesprochen und Betroffenen. Was war so für dich einer der berührendsten Momente dabei?
Mich hat vor allem sehr fasziniert, wie empathisch doch die Menschen damit umgegangen sind, auch wenn sie selber nicht unbedingt betroffen waren. Mhm. Also auch Experten, wo man ja oft auch denkt, okay, Fachleute, die sind dann halt kühl und beraten einen irgendwie medizinisch. Da habe ich schon in diesem Kinderwunschrahmen zumindest festgestellt, wenn man an die richtigen Ärzte gerät, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt, dann haben die schon auch sehr viel Empathie. Mhm. Das fand ich sehr heilend, ja.
Was ist für dich so die Erkenntnis, die du aus diesem Wendepunkt gewonnen hast, so für dich und für dein Leben oder auch für eure Partnerschaft?
Da hat der Volksmund, glaube ich mal, ausnahmsweise recht. Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Mhm. Also worüber wir gerade auch schon gesprochen haben. Mhm. Ich glaube, das ist so eins der wichtigsten Learnings, sich zu öffnen, sich auszutauschen. Mhm. Das habe ich selber viel zu spät gemacht. Mhm. Ich bin ja mit meiner Geschichte erst an die Öffentlichkeit gegangen, als ich alles hinter mir hatte. Mhm. Genau. Und ich hatte oft das Gefühl, dass ich alleine bin und isoliert. Mhm. Und dieses Gefühl hätte ich mir selber nehmen können, wenn ich früher darüber gesprochen hätte.
Okay. Was hat dich davon abgehalten?
Ich glaube, tatsächlich auch diese Angst, Sorge. Mhm. Es ist ja immer ein Unterschied zwischen öffentlicher Wahrnehmung und was passiert einem auch persönlich. Und da muss man ja schon auch sehr differenzieren, okay, was teilt man und was nicht. Ja. Mhm. Weil es kann ja in der Öffentlichkeit auch schnell umgedreht werden. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich liebe blaue Pullover, dann bin ich plötzlich die Frau, die grüne Pullover hasst. Mhm. So, und dann die grüne Pullover-Hasserin. Mhm. Und das habe ich ja aber nie gesagt. Mhm. Und sowas passiert halt in der Öffentlichkeit schnell und vor allem auch auf Social Media. Mhm. Und im privaten Umfeld kann ich mir dann sehr genau aussuchen, mit wem ich mich umgebe und kann dann auch reagieren und diskutieren. Oder sortiere halt die Menschen aus, aber im öffentlichen Diskurs geht das halt nicht. Mhm. Ich glaube, das war so ein Punkt. Mhm. Da wäre ich jetzt aber oder bin mittlerweile mutiger geworden. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich, ist noch die Frage, ob wir es machen, aber wenn wir den Weg nochmal gehen sollten für ein Geschwisterchen, dann würde ich meine Community auf jeden Fall von Anfang an mitnehmen. Okay. Mhm. Ja. Weil ich weiß, das würde mir selber, also ich würde vielen helfen, aber es würde mir selber auch einfach Halt geben. Mhm. Ja.
Wie gibt es Tipps, die du so für Paare nochmal teilen möchtest, ganz konkret, die mittendrin stecken?
Ich glaube, als allererstes ist ganz, ganz wichtig, dass man ehrlich darüber spricht, wie wichtig ist einem der Kinderwunsch und wie wichtig ist einem, dass es ein eigenes Kind ist. Mhm. Wir hatten irgendwann gesagt, okay, unsere Liebe ist uns am wichtigsten, dass wir zusammenbleiben, ist uns am wichtigsten. Wie wir dann diesen Wunsch nach Familie umsetzen, das wird das Leben zeigen und den Weg gehen wir zusammen. Mhm. Also ich glaube, dieser Austausch, weil es kann ja durchaus auch sein, dass in anderen Beziehungen jemand sagt, nein, ich möchte aber ein eigenes Kind und aber der Partner sagt, ja, bei mir ist es gar nicht so wichtig und dann muss man eben andere Wege einfach gehen. Ja. Mhm. Also das ist, glaube ich, wichtig. Dann, dass man, es ist, ich glaube, ich hätte mir im Nachhinein auf jeden Fall früher professionelle Hilfe geholt.
Okay. Mhm. 5 Jahre, das ist auch ganz schön lang.
Ja, das ist lang, ja. Mhm. Da habe ich mich einfach zu lang irgendwie auf mein Alter, auf meinem Alter ausgeruht irgendwie. Und auch unterschätzt, dass die Verantwortung nur bei einem selbst liegt irgendwie. Dieses Gefühl, dass das auch ganz viel kaputt machen kann. Mhm. So. Mhm. Und genau, also das hätte ich auf jeden Fall früher gemacht, professionelle Hilfe holen und eben sich anvertrauen, das habe ich schon gesagt, ne? Also ich hätte jetzt meiner Community viel gesagt, ich hätte aber auch, ich bin auch in Therapie gegangen, auch das kann ich jedem nur raten. In Amerika ist das ja, glaube ich, üblich und schon exotisch, wenn man nicht zur Therapie geht. Genau, also
musst du auch unserer Community verraten, wie du schließlich schwanger geworden bist, weil das haben wir schon ausgelassen.
Ja, stimmt. Also die 5 Jahre eigene Versuche, dann 3 Inseminationen, dann sozusagen Abschied vom Wunsch. Dann hat mich Mia, von der ich vorhin schon erzählt hatte, so lange bequatscht. Die hatte nämlich eine Freundin, die einen Professor in Berlin kannte, der bei ihr es geschafft hat, sie war ein schwieriger Fall, dass sie halt schwanger wurde. Mhm. Und dann meinte Mia, komm, jetzt mach doch noch mal einen letzten Versuch. Mhm. Und jetzt, ob jetzt eine richtige Kinderwunschbehandlung, kannst du doch wenigstens einmal noch machen. Und das ist so besonders, auch selber schwanger zu sein und das mitzuerleben, wie ein Kind in einem heranwächst. Mhm. Ja, und dann dachte ich, okay, gut.
Das eine Mal
dann gehe ich da halt, ja genau. Und das war aber auch tatsächlich so wie bei den Inseminationen, haben wir uns auch da ein Limit gesetzt. Ich weiß nicht, ob wir diese Grenze nochmal verschoben hätten, wer weiß. Aber es hat dann ja zum Glück auch geklappt. Also ich hatte eine Hormonbehandlung, da sind dann mehrere Blastozysten entstanden, also befruchtete Eizellen, die 5 Tage alt sind. Und beim ersten Versuch hat es dann nicht geklappt. Aber dann waren noch 2 eingefroren und der 2. ist jetzt Luca und einer liegt noch auf Eis.
Okay.
Genau.
Okay.
Aber was du vorhin gesagt hast, diese Hormonbehandlung, dass du die so schlimm fandest, ich auch.
Ja. Also, und ich habe nur, weißt du, eine Tablette, ich habe nur angefangen und ich habe da nur gedacht, was machen Frauen durch, die wirklich, wie du, so viele Versuche machen. Das bringt ja den Körper total durcheinander. Ich glaube, das weiß man auch nur, wenn man das schon durchgemacht hat, was Frauen durchmachen, die Kinderwunsch haben. Ja. Und auch da wünsche ich mir so mehr Empathie füreinander und für die ganzen Themen, durch die man so als Frau durchgeht.
Total,
Was würdest du Frauen so zum Abschluss nochmal gerne mit auf den Weg geben, die mitten in so einer, ja nicht, also wirklich auf der frustrierenden Kinderwunschbehandlung stecken und denken, das Leben steckt fest irgendwie und sie finden gar nicht mehr so statt. Was wäre so dein Wunsch an diese Frauen?
Also zuerst würde ich sagen, dass dieses Gefühl darf da sein, dass das so schwer ist, weil so ein unerfüllter Kinderwunsch, der streckt sich auch einfach in alle Lebensbereiche. Also in den Kalender, in die Beziehung, in den Körper, das wirkt sich ja auf alles aus. Und das kann man auch ruhig erstmal anerkennen. Und dann muss man aber, und das ist so leicht zu sagen und ist in dem Moment, ist es einfach schwer, aber man muss irgendwie versuchen, sich diese Leichtigkeit zu bewahren. Mhm. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man für sich selber sagt, okay, so lange mache ich das und weiter geht's für mich nicht. Und dass man dann aber nicht denkt, okay, dann ist das Ende, sondern wirklich überlegt, was wäre denn dann mein Weg? Also eine Alternative. Das hat mir wirklich auch wenn wir das jetzt nicht gemacht haben mit der Adoption und den Pflegekindern, dazu steht übrigens auch was in dem Buch, auch ganz viel Fachwissen dazu. Wenn es jetzt gehen würde, würde ich tatsächlich auch vielleicht noch drüber nachdenken, ein Kind zu adoptieren. Aber es geht ja nicht, wenn man schon ein eigenes hat. Genau, also das finde ich absolut auch einen richtig guten, schönen Weg, um eine Familie zu gründen. Und das gibt einem sehr viel Sicherheit, wenn man weiß, okay, man kann auch anders ein erfülltes Leben leben. Das nicht nur so an diesen einen Fakt zu hängen. Das ist, glaube ich, hilfreich.
Ja, das, vielen Dank dafür. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es einen so ein bisschen entlastet von diesem einen einzigen Möglichkeit und dem Druck auf den eigenen Körper, den man so immer spürt.
Genau.
Jetzt muss ich dich fragen, ich finde ja, dann hat man ja das Kind endlich bekommen. Mhm. Und ich muss sagen, unser Zweitgeboren ist ja jetzt 6 Jahre alt, aber ich finde, es ist trotzdem nach wie vor eine Herausforderung wieder, als Partner in der Partnerschaft dann mit dem Baby und dem Kleinkind so zurechtzukommen und nochmal als Paar auch wieder stattzufinden.
Ja,
wie meistert ihr das? Was würdest du sagen? Ist eure Freude über euren Luca so groß, dass ihr das total mit Leichtigkeit durchgeht, so die ersten 2 Jahre? Oder kennt ihr das auch, dass man als Paar irgendwie nur Eltern ist und das Kind eigentlich alles bestimmt und Orga drumherum und man sich so fragt, wo ist eigentlich noch das Leben als leidenschaftliches Paar geblieben?
Ja, daran arbeiten wir noch. Also es ist schon, also wir lieben unseren Sohn über alles. Es ist auch eine große Freude und ich würde es niemals ändern wollen, dass wir ihn haben und dass wir diesen Weg gegangen sind. Aber es ist schon krass. Also es ist schon eine krasse Veränderung.
Also auch für euch?
Ja, ja. Okay. Also
das entlastet mich jetzt auch ein bisschen.
Ja, echt? Okay. Also für uns, wir stellen regelmäßig fest, okay, außer Arbeiten und Luca machen wir eigentlich nichts. Also und da müssen wir jetzt wirklich auch mal schauen, dass wir jetzt manchmal wieder vielleicht so Kinoabende oder so mal wieder machen oder mal essen gehen ohne Luca. Aber es ist auch einfach dann so, man kann sich einfach, wenn man ein Kind hat, dann auch auf so wenig dann verlassen, weil dann plötzlich ist er nicht mehr in die Kita gegangen. So, da konntest du dich dann nicht mehr darauf verlassen, dass du morgens irgendwie ein paar Stunden Zeit hattest zum Arbeiten. Das musste dann halt nachts passieren. Also es ist halt, deswegen sind wir auch noch sehr unsicher, ob wir dann ein zweites Kind, ob wir den Weg gehen, weil wir wüssten nicht, ob wir das nochmal schaffen als Paar mit zwei Kindern. Und auch, ob wir dann Luca noch gerecht werden können. Aber ich würde genauso wie du, würde ich mir für ihn eigentlich auch schon ein Geschwisterchen wünschen. Ja. Oh. Okay, also ist es für dich mit zwei Kindern
ausreichend. Also für mich wäre es der Horror.
Okay.
so in dem, das war auch die Frage so an meine Gynäkologin mit den Wechseljahren. Also ab wann wird man, ist man sicher, dass man wirklich nicht mehr schwanger wird?
Okay.
glaube, also ich meine, ich würde immer... Wenn es ist, dann ist es so, ja. Und aber ich bin ja jetzt schon 52 und jetzt nochmal nach 7 Jahren ein drittes Kind zu bekommen. Ich habe mir den Bund angeschafft nach der Insolvenz, um so nochmal so jemand zu haben, der mich nach draußen immer bringt, ja, dass ich lerne. Ja. Auch Pausen gehören dazu. Und wenn ich das für mich selber nicht mache, dann schaut mich Fritzi manchmal an und sagt, du, 6 Stunden, ich finde, wir könnten jetzt schon mal Pause machen. Weißt du? Dann bin ich echt dankbar. Und aber es ist wie ein Kind. Und genauso viel Orga und alles. Und ich denke mir immer, es ist dann trotzdem nur ein Hund und noch ein drittes Kind, das ich bewundere, alle Paare, die 3 und mehr Kinder haben, weil aber ich finde 2 ganz großartig. Und aber ich bin aber auch diejenigen, die mich kennen, wissen, ich finde jeder und jede muss das so für sich selber entscheiden. Und ich wünsche euch wirklich so das richtige und klare Bauchgefühl für diese nicht so leichte Entscheidung.
Ja, ich habe viele Freundinnen mit vielen Kindern. Ich habe aber auch so einige Freundinnen, die sich bewusst dazu entschieden haben, dass sie in ihrem Leben kein Kind möchten. Dass sie glücklich sind ohne Kind.
Ja. Oder ganz bewusst nur mit einem, ja?
Kenn ich oder
auch.
So,
ja. Und da muss ich mich selber auch, mein Learning, auch mich selber wieder was kontrollieren und sage, nicht werten. Ja, das finde ich ganz spannend. Dadurch, Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Frauen wirklich lernen. Und ich habe mich selber auch, ich denke, jetzt werte das nicht, dass sie ganz bewusst nur ein Kind hat, weil es ist ja ihr Leben und ich habe mein Leben. Aber ich glaube, das ist immer wieder Übungssache.
Ja, total. Aber wenn ich dich das noch fragen darf, wie war das denn dann vom Aufwand her von einem Kind zu zweien? Ist das nochmal eine Nummer härter? Oder, weil manche sagen, wenn du schon eins hast, dann das war die größte Veränderung von 0 auf 1 und ein zweites ist okay. So.
Also ich fand beim zweiten Kind, ich würde sagen, meine Tochter hat es mir sehr leicht gemacht, weil sie hat sehr schnell gut geschlafen. Und ich dachte dann, das zweite wird genauso. Und mein Sohn hatte überhaupt keinen Bock so viel auf Schlafen. Ich habe dann viel zu spät gemerkt, dass ich zu wenig Milch ihm gegeben habe und dass er deswegen immer Hunger hatte. Aber ich wollte ihn unbedingt genauso lang stillen wie meine Tochter, damit alles gleich ist und habe wirklich, also es war wirklich schlimm. Aber er lief dann, muss ich sagen, also das war viel leichter, weil man alles einfach schon einmal durchgemacht hat. Ich fand Windelwechsel und sowas, war ich trotzdem so glücklich, als es endlich so dann durch war. Und so die Themen, die man hat, aber in der Orga, in allem ist man einfach schon irgendwie geübter und wir haben Glück, dass die beiden sich auch sehr gut verstehen und es hilft einfach auch immer und es ist, ich finde es manchmal, sie spielen auch zusammen und es ist auch einfach leichter, als wenn du nur ein Kind hast. Und insofern finde ich das an vielen Stellen, also fand ich es wirklich okay. Aber ein drittes wäre dann nochmal mehr gewesen, also auch von der Orga und allen. Und ich war einfach dann 45 und nach dem ersten Jahr mit so wenig Schlaf habe ich gemerkt, das schaffe ich einfach gar nicht mehr. Und möchte es auch nicht schaffen. Und aber ich finde es eine wirkliche Bereicherung und bin sehr, sehr glücklich und sehr dankbar, weil ich, wie gesagt, Einzelkind bin und ich glaube, das ist so toll, wenn man Geschwister hat. Aber Aber ich war auch ganz glückliches Einzelkind, ja. Also auch dafür, ich habe oder bin und werde ja immer Einzelkind bleiben. So. Und bin da auch sehr dankbar für. Also ich
Hattest du denn dann nicht dir sozusagen jemanden gesucht, eine sehr, sehr gute Freundin, die wie eine Schwester war?
Ich habe im Studium eine sehr enge Freundin gefunden, mhm. und die ist wirklich, sage ich immer, das ist so meine Schwesterfreundin. Das ist wirklich sehr, sehr eng und und habe auch eine zweite Freundin aus dem Studium, die auch sehr, mit der ich auch sehr eng bin, und dann noch aus von Emotion, von Gründungs Emotion, die erste Chefredakteurin Bettina Wündig, mit der ich auch sehr, sehr eng bin. Und ich glaube, das vielleicht ist das auch, kann sein, das habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Vielleicht ist das nochmal so die meine Weiterentwicklung meiner meiner Schwestern sozusagen, ja.
Das Einzige, was bei Geschwistern natürlich auch der Vorteil ist, wenn die Eltern dann auch älter werden.
Das ist das, was ich denke, was ist man so vieles alleine, die Entscheidung, die man alleine dann treffen muss oder das mit den Themen alleine ist. Ja. Und ich glaube, da ist es einfach, freue ich mich, dass meine Tochter nicht alleine ist, sondern hoffentlich sich immer mit ihrem Bruder verstehen wird, um dann manche Dinge auch gemeinsam dann anzugehen.
Das hoffe ich. Ja, schön.
Vielen Dank, liebe Marie, dass du für deinen Mut so offen jetzt auch mit uns im Podcast über dein Thema und das Thema Kinderwunsch zu sprechen und so offen auch, wie ihr als Paar durch diese schwere Zeit durchgegangen seid und sie so gut auch überstanden habt. Ich glaube, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern und Zuschauerinnen, muss man alles ganz korrekt sagen, können da viel von unserem Gespräch mitnehmen. Danke dir dafür sehr. Vielen Dank.
Ich danke dir, dass ich hier die Möglichkeit hatte, das zu erzählen. Danke.
Und ich glaube, Wendepunkte kommen in unserem Leben ja selten laut. Sie kündigen sich nicht an, aber ich glaube, wir beide können ja aus unseren Erfahrungen davon sprechen, dass es nicht nur schlimme Momente sind, sondern dass man im Nachhinein doch auch viel gelernt hat und dass es im Nachhinein auch doch auf vieles Positive gibt und auch immer wieder etwas, was auch Sinn macht, von dem wir viel gelernt haben. Und das kann ich selber auch nur bestätigen aus meiner eigenen Krise. Ich hoffe, dass euch auch diese Folge von Kasia trifft gefallen hat. Empfiehlt Kasia trifft weiter. Ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder rein erschaltet oder rein hört. Und danke dir, liebe Marie, sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Kasia trifft. Ich bin Kasia Mohl-Wolf. Wenn ihr mich anschreiben möchtet, Kontakt mit mir aufnehmen möchtet, sehr gerne über Instagram. Da heiße ich Kasia Inspired oder über LinkedIn oder aber über meine Website kasiamohlwolf.de. Ich freue mich sehr, euch wieder zu hören oder zu sehen in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Kasia trifft.